Und allein durch diese genossenschaftlichen Werte ist halt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke tief verankert und nicht nur ein Trend, wo wir uns mal kurz ranhängen.
Hi, willkommen bei Ecologies. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder reinhört. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, wisst ihr, dass er von der Vielfalt lebt. Von der Vielfalt ganz verschiedener Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, die sich für Nachhaltigkeit und digitale Kultur engagieren. Und heute habe ich Lea Albrecht zu Gast. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeitsmanagement bei der Sparda Bank in München. Und ja, ich bin ganz gespannt, mehr darüber zu erfahren, was es im Bankbereich so zum Thema Nachhaltigkeit zu tun und voranzubringen gibt. Viel Spaß euch bei der Folge. Lea, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben und bin ganz neugierig, mehr über Nachhaltigkeit im Bankbereich zu erfahren. Du arbeitest ja bei der Sparda Bank in München und wir kennen das alle, vor allen Dingen montags, wenn wir uns so morgens an den Schreibtisch setzen. Was liegt als erstes bei dir auf dem Schreibtisch? Wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus und vielleicht auch mit wem arbeitest du da so zusammen?
Ja, hi Nikolas. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein kann und ich freue mich aufs Gespräch. Direkt zu deiner ersten Frage. Der Job ist super vielseitig, weil früher oder später eigentlich alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, bei uns auf dem Tisch landet. Das ist dann ein bunter Blumenstrauß aus allen möglichen ESG-Themen. Also E steht für Environmental, Umwelt. S steht für Social, Soziales und G für Governance. Das übersetze ich immer gerne mit guter Unternehmensführung.
Okay.
Und die Spanne von Themen reicht eigentlich von strategischen Fragestellungen, wie beispielsweise der Verankerung von Nachhaltigkeitszielen in unserer Geschäftsstrategie, bis hin zur Mitwirkung beim Einkauf von Büromaterialien, wie zum Beispiel Druckerpapier.
Okay, das klingt kleinteilig sogar. Ja, okay.
Und diese große Spannbreite, die gibt es eigentlich jede Woche, manchmal sogar jeden Tag. Und gemeinsam mit den verschiedenen Fachabteilungen besprechen wir dann beispielsweise in dem einen Meeting, wie wir bestmöglich unsere ESG-Risiken in die Prozesse integrieren können. Und im nächsten Termin geht es dann darum, was wir zur Nachhaltigkeit im nächsten LinkedIn-Post schreiben möchten. Und dann muss ich quasi auch schon weiter und dann geht es mit der nächsten Fachabteilung drum, wie man die aktuellen Kennzahlen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung am besten zusammenstellt und wie die sich zusammensetzen. Und das sind nur ein paar kleine Einblicke oder, sage ich mal, kleine Themen jetzt aus dem Alltag.
Ja, das klingt nach einem sehr vielseitigen Arbeitsalltag. Wunderbar.
Und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass ich über diese Arbeit und die Fortschritte dann an den Vorstand berichte, an den Vorstandsvorsitzenden, Gesamtvorstand, aber auch an einen Ausschuss des Aufsichtsrats. Also die Kommunikation nach oben liegt dann quasi für diese Themen eben auch bei uns.
Wahnsinn. Ja, das klingt, als wäre dein Schreibtisch voll mit vielen unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen und auch sehr interessanten Projekten und du hättest viele Kollegen, viele Schnittstellen, mit denen du da zusammenarbeitest. Was muss man da alles können oder wie war dein Weg dahin zu dieser Position, Nachhaltigkeit bei einer Bank voranzubringen? Weil du machst ja ganz viel, sagtest du gerade von Kommunikation über Kennzahlen bis hin zum Reporting darüber und so weiter. Wie kommt man dazu? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich bin noch kein ganzes Jahr bei der Sparda München, aber ich habe diesen Perspektivwechsel von Anfang an sehr gemocht. Aber um das zu verstehen, fangen wir mal vorne an. Ich habe einen Bachelor in BWL und einen Master in Wirtschaftsethik gemacht.
Okay.
Und währenddessen habe ich viele verschiedene Praktika und Werkstudententätigkeiten absolviert, um einerseits die Wirtschaft besser zu verstehen, aber auch ethisch besser hinterfragen zu können. Und da hat sich dann der Schwerpunkt Nachhaltigkeit immer mehr herauskristallisiert und war bei meinem Berufseinstieg 2023 dann eben auch ein großes Thema. Und deswegen habe ich dann nach meinem Masterabschluss an der Uni erstmal 2 Jahre in einer größeren Unternehmensberatung gearbeitet, wo wir ganz unterschiedliche Firmen zu Nachhaltigkeitsthemen beraten haben.
Okay.
Und in den 2 Jahren habe ich dann immer wieder Einblicke bekommen können zu Herausforderungen, mit denen Unternehmen sich gerade heute im Kontext Nachhaltigkeit eben beschäftigen. Und an diesen Herausforderungen wollte ich einfach eine längere Zeit dranbleiben und nicht nach ein paar Monaten das Projekt wechseln, wie es im Consulting ja durchaus üblich ist.
Und ja, klar.
Spannend fand ich dann insbesondere die Projekte, die sich nicht super schnell umsetzen haben lassen, sondern ihre Zeit dauern, aber dann eben auch eine große Wirkung entfalten, wie zum Beispiel strategische Themen. Und das habe ich jetzt eigentlich bei der Sparda-Bank München gefunden. Da habe ich genau das gefunden. Ich habe die Möglichkeit, Dinge anzustoßen und dann über Jahre hinweg an der Entwicklung von den Themen dran zu bleiben. Und das ist im Kontext Bank natürlich sehr spannend.
Ja, super. Und Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsmanagement, sage ich mal, ist ja auch von sich aus ein Thema, wo man lange dranbleiben muss und auch einen langen Atem braucht und so weiter. Und du sagtest schon, dass die Dinge auf deinem Schreibtisch auch sehr kleinteilig sein können. Ne? Noch eine interessierte, neugierige Nachfrage: Was ist mit dem Druckerpapier? Wieso beschäftigt dich das?
Ja, das
möchte ich noch gerne wissen.
Das war tatsächlich ein größeres Thema. Da war ich noch gar nicht lange bei der Bank. Da wurde an mich herangetragen, dass unsere Drucker von innen verstauben, weil wir aktuell, also zu dem Zeitpunkt hatten wir Recyclingpapier in unseren Druckern drin. Diese Recyclingpapierfasern sind aber rauere Fasern, dadurch, dass dieses Papier ja schon mal geschreddert wurde. Und das kann man quasi nicht so glatt zusammenkleben wie so ein Neufaserpapier.
Ja, genau, kennen wir alle.
Diese neumodischen Drucker, die können aber mit diesem etwas raueren, staubigeren Recyclingpapier nicht so gut umgehen, was dann dazu geführt hat, dass die Gummiwalzen für den Papiereinzug durchgedreht sind, weil da sich dieser Staub abgesetzt hat und somit eben unsere IT und die Kollegen aus dem Facility Management wochenweise quasi, das ist jetzt übertrieben, aber durchgehen mussten und die Drucker reinigen und säubern mussten. Und da war eben das Recyclingpapier dran schuld. Genau, jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass es ein Frischfaserpapier gibt, was aber einige Nachhaltigkeitssiegel hat. Und bei dem nächsten Mal, wenn die Drucker ausgetauscht werden, wird darauf geachtet, dass die neuen Drucker auch besser mit Recyclingpapier umgehen können.
Ja, super. Klingt so kurios und irgendwie klein und kleinlich, aber auch aus anderen Gesprächen haben wir genau das immer wieder gehört, dass es ganz viele kleine Dinge sind, die nachher den großen Impact machen und auch ganz viele kleine Sachen sind, aus denen sich ja das nachhaltige Engagement oder die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens oder einer Organisation letztendlich zusammensetzt. In der ganz frühen Folge habe ich damals mal mit der Miriam Zwast gesprochen, die hat Nachhaltigkeit am Museum so vorangebracht mit der Initiative. Da ging es, waren die ersten Diskussionspunkte die Mülltonnen. Das fand ich auch damals sehr interessant. Wunderbar. Kommen wir von Druckerpapier doch noch ein bisschen auf die größeren Themen. Da gibt es ja, was, wenn man an Nachhaltigkeit im Unternehmen denkt, eine ganze Menge. Also ich sag mal von CO2-Bilanzierung über Lieferkettenmanagement bis hin zu sozialem Engagement. Was beschäftigt die Sparda-Bank München und was beschäftigt damit dich?
Nachhaltigkeit hat im Bankbetrieb, nicht nur bei der Sparda-Bank München, aber grundsätzlich finde ich immer 2 Dimensionen. Und zum einen ist es eben unser eigener Geschäftsbetrieb. Da geht es um Themen wie beispielsweise, dass wir zu 100% zertifizierten Ökostrom für unsere Zentrale und alle unsere Filialen haben. Oder dass zum Beispiel der Großteil unserer Mitarbeitenden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt oder mit dem Fahrrad, wie zum Beispiel ich, wie sich für eine Referentin im Nachhaltigkeitsmanagement gehört. Aber zusammengefasst sind es eigentlich alle Themen, die ein ganz normales Büro beschäftigen, einfach in unserem Geschäftsbetrieb. Und das und noch weitere Punkte fließen dann quasi alle jährlich in unsere CO2-Bilanz ein. Du hast es auch schon erwähnt, die machen wir zum Beispiel dann auch. Und die 2. Dimension, die geht über den eigentlichen Geschäftsbetrieb dann hinaus, wo wir uns dann eben anschauen, wie gehen wir eigentlich mit dem Geld von unseren Kunden um? Wo liegen unsere Eigenanlagen? Und dafür haben wir zum Beispiel feste Anlagekriterien definiert, die Fälle darlegen, in denen wir von der Sparda-Bank München eine Investition ausschließen. Das sind beispielsweise Investitionen mit Menschenrechtsverstößen oder Kinder- und Zwangsarbeit beispielsweise. Oder aber auch wenn jetzt ein wesentlicher Treibhausgasemittent keine Klimastrategie vorweisen kann, dann investieren wir nicht. Und das sind nur ein paar Beispiele, die auch so auf unserer Website kommuniziert werden. Und das finde ich schon auch besonders, weil andere Banken sind darüber nicht so transparent gegenüber ihren Kunden, was da mit dem Geld passiert, sag ich mal.
Ja, genau. Und das fragen sich nicht alle und noch nicht genügend, aber viele Kunden fragen sich das ja zunehmend, ne, wie sie ihr Geld nachhaltig investieren, anlegen,
ja, genau,
was ihre Bank da eigentlich macht. Ne? Ja.
Genau. Und wir haben natürlich auch einiges an Regulatorik, was uns da auch gewisse Leitplanken aufzeigt, bankspezifische Regularien, wo sich jetzt aber auch immer häufiger ESG-Themen einschleichen, sage ich mal. Das ist eine ganz spannende Entwicklung.
Okay.
Es gibt aber auch Gesetzgebungen im Bereich Nachhaltigkeit, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist dann was zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und eben damit zusammenhängende Themen, wie zum Beispiel auch wieder unsere CO2-Bilanz. Und das sind so zusammengefasst diese zwei Dimensionen. Einmal unser eigener Geschäftsbetrieb, was läuft in unserer Zentrale, was läuft in den Filialen und dann aber eben auch der Blick über den Tellerrand hinaus, was passiert eigentlich mit dem Geld? Wir sind eine Bank, was machen wir damit?
Genau. Wo fließt das eigentlich hin? In welche Projekte oder in welche Dinge? Ja. Nachhaltigkeit im Unternehmen oder in Organisationen generell ist ja immer was auch mit konkreten Anspruchsgruppen, nennt man das ja so ein bisschen, technisch Stakeholder, also mit konkreten Menschen zu tun hat, die davon betroffen sind oder davon profitieren könnten. Also Mitarbeiter und Mitarbeitende oder Kundinnen und Kunden oder auch vielleicht die Region. Diese Anspruchsgruppen, diese Stakeholdergruppen sind je nach Unternehmen nicht immer gleich, sondern immer unterschiedlich, je nachdem, was für ein Geschäft man betreibt oder auch wo man irgendwie ansässig ist und was sozusagen das Business ist. Was habt ihr für Stakeholdergruppen? Mit welchen Leuten beschäftigt ihr euch?
Ja, grundsätzlich sind das eigentlich die Gruppen, die du genannt hast. An denen kommen wir irgendwie immer vorbei, beziehungsweise haben wir direkte oder indirekte Einflüsse. Mitarbeitende, Kundinnen, Kunden, die Regionen. Aber ich fange am besten mal von vorne an.
Ja.
Zunächst mal sind wir eine Genossenschaftsbank. Das bedeutet, dass unsere Bank den Mitgliedern gehört und quasi nicht anonymen Aktionären. Und das bedeutet eben, dass Menschen vor allem hier aus der Region in Oberbayern Genossenschaftsanteile kaufen und dadurch dann direkt an unserem Erfolg beteiligt sind.
Mhm,
und das
okay.
hat eben schon eine Auswirkung auf die Menschen, auf die Region. Dazu kommt auch, dass wir eben auch in diesem Kontext keine Gewinnmaximierung anstreben, sondern eben auch im Interesse der Menschen und der Umwelt und der Region handeln wollen.
Mhm.
Und allein durch diese genossenschaftlichen Werte ist halt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke tief verankert und nicht nur ein Trend, wo wir uns mal kurz ranhängen. Beispiele, bei denen das auch klar sichtbar wird, sind Spenden aus unserem Gewinnsparverein. Also hat einen Gewinnsparverein, wo Projekte unterstützt werden, bei denen das Gemeinwohl im Vordergrund steht. Das geht dann beispielsweise an Kindergärten oder regionale Vereine, die sich um Umweltschutz kümmern oder sich für Senioren einsetzen. Also Gemeinwohl ist eben ein sehr, 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 sehr breites Feld.
Mhm.
Und wir sind nicht nur eine Genossenschaftsbank, sondern auch Deutschlands erste Gemeinwohlbank. Das bedeutet eben, dass wir uns ja am Gemeinwohl ausrichten, was Prinzipien wie Menschenwürde, Solidarität, aber auch ökologische Nachhaltigkeit und eben ja große Themen wie soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung, Transparenz und so weiter. Das ist quasi, das sind alles Dinge, die da drauf einzahlen. Und ein Beispiel, was ich auch sehr mag, was sich auch auf alle Gruppen, Anspruchsgruppen auswirkt, ist, dass bei der Sparda Bank München für jedes neue Mitglied ein Baum gepflanzt wird.
Okay.
In den Welten um München herum und in Oberbayern. Und jetzt denkt man vielleicht, oh, Bäume pflanzen, das klingt irgendwie total basic.
Ja, genau.
Das war irgendwie oldschool.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich eine so wirksame Maßnahme und bringt der Region, in der wir leben und arbeiten, unglaublich viel. Und es sind mittlerweile über 100.000 Stück. Also das ist schon ein ordentlicher Wald. Und bei der Baumpflanzaktion letztes Jahr war ich natürlich auch dabei.
Okay, nett. Gut für den Start, ja. Sag erst mal raus.
Habe ein paar kleine Eichen da in die Erde bringen können und hoffe natürlich, dass die jetzt gut wachsen. Und eine Gruppe habe ich noch nicht angesprochen, das ist die Gruppe von den Mitarbeitenden. Die Sparda-Bank München ist in meinen Augen ein sehr sozialer Arbeitgeber und hat auch ein großes Interesse dran, mit den Mitarbeitenden nachhaltig umzugehen, sage ich mal. Das spiegelt sich wieder in so Aspekten wie, dass wir echt starke Benefits haben, dass wir auch eine gute Unternehmenskultur haben und auch viele Gesundheitsangebote. Dazu zählt auch einmal die Woche unser Pilates-Kurs in der Zentrale.
Okay, gut.
Das ist irgendwie besonders. Da bin ich auch fast jede Woche dabei, weil dann eben eine Pilates-Trainerin zu uns in die Bank kommt und wir dann in einem Meetingraum die Tische und Stühle zur Seite schieben und die Matten ausrollen und dann eine Stunde lang Pilates in diesem Meetingraum machen. Und das alles zählt für mich zu einem nachhaltigen Engagement hinsichtlich der eigenen Mitarbeitenden irgendwie auch dazu.
Als du angefangen hast, hast du ja gesagt, du bist noch gar nicht so lange in deinem neuen Job. Vorher hast du als Beraterin ganz viele verschiedene Unternehmen beraten. Was hat dich an dem Nachhaltigkeitsengagement einer Bank überrascht? Worin musstest du dich neu einfinden?
Man ist auf jeden Fall in der Rolle als Referentin für Nachhaltigkeitsmanagement ist man mit sehr vielen Dingen gleichzeitig konfrontiert. Es ist nicht so, dass man, wie jetzt in der Unternehmensberatung, wird man engagiert für das Projekt XY und dann wird man bezahlt für das Projekt XY und dann setzt man aber auch nur X und Y und nicht Z, sage ich jetzt einfach mal, um. Wenn man jetzt aber im Nachhaltigkeitsmanagement arbeitet und da auch kein 20-köpfiges Team zur Verfügung steht, dann kommen natürlich ganz, ganz viele Themen, wie schon anfangs gesagt, kommen auf einen zu und die Menschen kommen auf einen zu, weil sie mit einem die Themen verbinden und dann sind schon auch mal einige Themen gleichzeitig auf einen ein. Und das war in der Einarbeitung natürlich total schön zu sehen, weil man die ganze Fülle mitbekommt an Nachhaltigkeitsthemen und gleichzeitig natürlich auch irgendwie den Überblick behalten muss, nicht nur über das, was in der Bank passiert, sondern auch das, was draußen in der Regulatorik auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, was da alles passiert. Das muss man irgendwie auch alles im Blick behalten. Und ja, das ist natürlich total herausfordernd, weil sehr, sehr viele Dinge also gleichzeitig passieren und auch eine Priorisierung erwarten. Aber das macht es irgendwie auch so spannend und sorgt halt dafür, dass der Job nicht einseitig wird und man auch wirklich an allen Themen zwangsweise irgendwann mal vorbeikommt. Und das hilft mir zum Beispiel auch, einfach die Bank grundsätzlich viel besser zu verstehen.
Ja, interessant. Das heißt, gute Kommunikation, Lust mit Menschen zu arbeiten, sowas, denke ich, braucht man auf jeden Fall. Was noch, wenn sich jetzt jemand da draußen sagt, Mensch, Nachhaltigkeitsmanagement, das klingt irgendwie interessant, was sollte man dann noch so mitbringen, würdest du sagen?
Ich glaube, man muss sich auf die unterschiedlichsten, also nicht nur auf die unterschiedlichsten Menschen einlassen können und gut kommunizieren können, sondern auch auf die verschiedensten Themen, die es rund um Nachhaltigkeit gibt, muss man auch Spaß haben. Man muss einerseits irgendwie mal kurz mit Zahlen jonglieren wollen, um die Auswirkungen von Recyclingpapier dem Einkauf von Frischfaserpapier gegenüberstellen zu können und kurz rüberwerfen zu können, was das für Auswirkungen auf unsere CO2-Bilanz hat. Einerseits da dann sehr zahlengetrieben und mathematisch. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer das große Ganze im Blick behalten und halt wirklich strategisch denken und Entscheidungsempfehlungen auch aussprechen können, die fundiert belegen können, ja, da eben die Menschen verstehen, in Fachabteilungen verstehen, was bewegt jetzt jeden Einzelnen, jede Einzelne, welche Ziele verfolgt er, welche Ziele verfolgt sie, mit welchem Verständnis, mit welcher Brille schauen die Kollegen jetzt auf das Thema. Aber gleichzeitig muss man eben auch immer wieder zurückkommen auf die Geschäftsstrategie, auf die Nachhaltigkeitsziele und schauen, wie bekomme ich das untermauert, was wir uns dort quasi langfristig für Ziele gesetzt haben.
Ja, du hast schon gesagt, man muss Menschen mitnehmen. Das ist bei so einer Nachhaltigkeitsstrategie ja auch wichtig. Ne? Strategie ist das eine, die Kultur, Unternehmens- oder Organisationskultur ist das andere. Man muss es irgendwie hinbekommen, dass alle da auch mit an einem Strang ziehen. Da ist es sicherlich wichtig, dass man da mit anpackt. Was findest du noch wichtig, wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen? Auch vielleicht die Skeptischen?
Ich glaube, man muss recht offen sein gegenüber dem, was die Menschen bewegt und gegenüber dem, was auch das Unternehmen, die Organisation auch in der Vergangenheit beschäftigt hat. Nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit, da hat jedes Unternehmen mittlerweile eine Historie, aber auch grundsätzlich, welche Werte hat das Unternehmen? Wie kann sich Nachhaltigkeit da irgendwie einbetten oder wo knüpft das an? Ich glaube, Offenheit und die Fähigkeit, andere mitzunehmen, zu motivieren, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber auch Dinge auf das absolut Essentielle runterzubrechen. Vorhin habe ich es auch schon erwähnt, regelmäßige Meetings mit dem Vorstandsvorsitzenden, mit dem Gesamtvorstand, da muss man Dinge auf den Punkt bringen können.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und ich glaube, die Fähigkeit, Dinge runterzubrechen, hilft dann nicht nur der Organisation und den Fachabteilungen, die den ganzen Tag mit noch ganz anderen Themen konfrontiert sind, aber das hilft auch mir, quasi nochmal sich auf das Essentielle zu fokussieren, Dinge einfach zu beschreiben und so dann auch pragmatisch auf den Punkt zu kommen.
Ich hätte dich jetzt nach deinem Herzensthema gefragt, aber eigentlich musst du ja ganz viele Herzensthemen haben oder dich in ganz viele Themen hineindenken. Aber gibt es ein Thema, wo du dich auch, wo du Lust hattest, dich ein bisschen rein zu nerden oder worüber du mehr erfahren möchtest oder was dir besonders wichtig ist?
Ich glaube, obwohl Nachhaltigkeit jetzt mittlerweile oder vor allem in den letzten Monaten immer mehr weggerückt ist, sage ich mal, von, also aus der regulatorischen Perspektive von diesem Berichtserstatten oder auch Nachhaltigkeitsberichte nach einem gewissen Rahmenwerk berichten müssen, eröffnen sich jetzt ganz neue Möglichkeiten. Und diese Freiheit, sage ich mal, nicht nach einem gewissen Rahmenwerk über Nachhaltigkeit berichten zu müssen, sehe ich tatsächlich als große Freiheit für die Nachhaltigkeitskommunikation in dem Sinne. Wir können uns jetzt quasi bei der Kommunikation, nicht nur intern, sondern auch extern, können wir uns Gedanken drüber machen, welche Themen nicht über welche Themen müssen wir berichten, sondern welche Themen sind so wichtig für uns, dass wir gar nicht anders können, als sie anzusprechen. Oder auf welche Themen fokussieren wir uns jetzt? Was ist tatsächlich unsere Strategie und wie greifen wir die Themen auf? Welche Narrative nutzen wir beispielsweise immer wieder, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen? Und da quasi ein Konzept zu erarbeiten, um zu schauen, Nachhaltigkeitskommunikation wird natürlich immer eine gewisse Berichterstattung erfordern. Und wir machen Nachhaltigkeitsberichte, wir hören auch damit nicht auf, die wird es auch immer geben. Aber einfach zu schauen, wie können wir jetzt quasi losgelöst von der EU-Regulatorik unsere Nachhaltigkeitskommunikation so formen, dass es für uns Sinn ergibt und für uns als Sparda Bank München die Themen hervorhebt, in denen wir stark sind, in denen wir uns differenzieren können und nicht, ja, jetzt müssen wir zu ESRS E4 berichten oder irgendwie solche Themen.
Ja, sonst wird es ja auch schnell so ein sehr technisches Pflichtthema, ne? Als dass es auch oft in der öffentlichen Debatte irgendwie zu Unrecht natürlich bezeichnet wird, ne? Stichwort ja. Viel Bürokratie und so weiter und zusätzliche Belastung für Unternehmen. Gerade in der letzten Folge ging es um CO2-Bilanzen, haben wir nochmal drüber gesprochen, was das auch für ein Business Case, was auch für eine wirtschaftliche Chance sein kann, wenn man Bilanz zieht, eben auch eine CO2-Bilanz, um dann Dinge besser zu machen. Ein zweites großes Thema, gesellschaftlich großes Thema, aber auch ein zweites wichtiges Thema für diesen Podcast ist digitale Kultur oder die Digitalisierung und was sie so mit uns Menschen macht, mit unserem Zusammenleben macht, mit unseren Institutionen macht. Was würdest du sagen, wo es da Schnittstellen, produktive Synergien gibt zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs oder deiner Arbeit als Nachhaltigkeitsmanagerin und der Digitalisierung oder digitalen Technologien?
Das ist eine super wichtige Frage. Und Digitalisierung erlebe ich in meinem Arbeitsalltag als einen richtig großen Hebel für das Thema Nachhaltigkeit in zweierlei Hinsicht. Einerseits hilft uns die Digitalisierung durch neue Tools und Anwendungen, unseren eigenen CO2-Fußabdruck darzustellen und eben auch diese Fortschritte zu analysieren und sichtbar zu machen. Da rede ich über Datenauswertung und Statistiken und Dashboards und so weiter. Das war doch einfach überhaupt gar nicht möglich.
Ja, klar.
Und manche Tools, die wir nutzen, die gibt es erst wenige Jahre oder sogar wenige Monate und die befinden sich in einer stetigen Weiterentwicklung. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Da stehen wir auch teilweise mit unseren Dienstleistern im Austausch, wie wir diese digitalen Lösungen immer praxisnah gestalten können und zuschneiden können auf die Arbeit im Nachhaltigkeitsmanagement in der Bank. Und das finde ich ist eine total positive Entwicklung und macht mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß. Digitalisierung hilft uns aber auch in der zweiten Hinsicht, ganz konkret auch bei der Reduzierung von unserem eigenen CO2-Fußabdruck, beispielsweise durch Verfahren zur digitalen Unterschrift.
Ah ja, okay.
Wenn jetzt beispielsweise am Ende von einem Kundengespräch kein umfangreicher Vertrag mehr ausgedruckt werden muss für die Unterschrift, sondern das dann einfach digital auf einem Unterschriftenpad passieren kann, dann spart das eben im Geschäftsbetrieb Unmengen von Papier und reduziert dann eben gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck und macht die Bank klimafreundlicher. Da bin ich sehr gespannt auf alles, was noch kommt. Digitale Unterschrift ist natürlich nur ein kleines Thema, aber dann auch wieder gar nicht so klein für eine Bank, die ja, ja, kein produzierendes Unternehmen ist. Bei uns wird viel gedruckt. Deswegen, wenn wir da die Chance bekommen, weniger drucken zu müssen durch eben die digitale Signatur, dann ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Ja, auch interessant, was du nochmal sagtest von wegen Digitalisierung und Datenmanagement. Na, das ist ja auch immer so ein Faktor. Ich habe gesagt, CO2-Bilanz als Business Case und Bilanzierung als ökonomische Chance, aber auch, wenn man die eigenen Daten aufräumt, wenn man jetzt ein Tool nutzt oder KI einsetzt, um das Ganze besser und effizienter zu machen, das ist auch schon mal ein wichtiger Fortschritt, ne, was die Dateninfrastruktur angeht. Ja, gut zu sehen, dass es auch da vorangeht. Und digitale Unterschrift, wie ist es mit älteren Menschen? Können die über ihre Überweisungen noch so mit dem Kugelschreiber ausfüllen? Sicherlich auch, oder? Stichwort,
ja,
digitale Inklusion.
Also wir versuchen natürlich bei der Digitalisierung voranzukommen, aber auch tatsächlich unsere Bestandskunden, die auch schon älter sind teilweise, immer noch mitzunehmen. Und das ist ja irgendwie auch ein cooler Vorteil, den wir haben als Sparda Bank München. Wir haben halt noch die Filialen. Und ich habe tatsächlich auch mal hospitiert in einer Filiale und das war ein super spannender Tag, weil man einfach sieht, wie viele Menschen diese Filiale nutzen und mit welchen Anliegen die kommen. Und ja, natürlich können wir jetzt nicht sagen, ja, jetzt gibt es nur noch Online-Banking und hier gibt es nur noch digitale Unterschrift. Damit würden wir auch ein total wichtiges Alleinstellungsmerkmal verlieren. Also, dass wir in dieser Sicht zweigleisig fahren, ist total gut und total wichtig, weil wir so, ja, die Kunden, die eben ohne Digitalisierung aufgewachsen sind, ansprechen können und behalten können und die mitnehmen können. Wir aber auch gleichzeitig durch die Digitalisierung und ein starkes Online-Banking beispielsweise, ja, auch an die neuen Generationen anknüpfen können.
Letzte Frage schon. Was würdest du an deinem Beruf gerne ändern? Wir haben ja mit dem Schreibtisch angefangen und da liegt schon so viel und da ist ständig Veränderung. Aber trotzdem, wenn man seinen Job gern macht, weiß man immer auch vielleicht, woran es hakt, was man noch verändern möchte, was man für Projekte für die Zukunft hat. Welche hast du noch?
Also grundsätzlich habe ich beobachtet, wie sich der Job oder wie sich Jobs im Nachhaltigkeitsmanagement grundsätzlich in den letzten 3 Jahren, sage ich einfach mal grob, über alle Branchen hinweg irgendwie massiv gewandelt haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil getrieben war ja ursprünglich der Gedanke in meiner Sicht unter anderem eben durch die Regulatorik auf EU-Ebene, was viele Unternehmen dann eben dazu gebracht hat, einen umfassenden, prüfbaren Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und für diese Berichterstattung zur Nachhaltigkeit wurden dann einfach, ja, neue Stellen in den Unternehmen geschaffen. Perspektivisch finde ich, muss sich aber der Fokus im Nachhaltigkeitsmanagement wandeln, weg von dieser reinen Berichterstattung hin zu einer echten oder greifbaren strategischen Transformation. Ich habe das Gefühl, dass Nachhaltigkeit aktuell bei der Sparda Bank München eigentlich so strategisch verankert ist wie noch nie zuvor. Und das ist meiner Meinung nach auch genau der richtige Weg, weil so kann es dann auch gelingen, dass selbst wenn die Regulatorik verschiedenste Richtungswechsel vornimmt und keine Orientierungshilfe mehr für Unternehmen bietet, dass dann die Nachhaltigkeit durch eben diese strategische Verankerung bei uns richtungsweisend sein kann. Und das gilt dann eben für die Unternehmensstrategie als solche, aber auch fürs Risikomanagement und für Investitionsentscheidungen. Und damit zusammenhängt ist auch der Punkt Datenkompetenz. Aha. Ich finde, wenn Nachhaltigkeit in der Geschäftsstrategie verankert ist, dann müssen auch messbare Kennzahlen zugrunde liegen. Deswegen finde ich, müssen sich die Jobs im Nachhaltigkeitsmanagement auch in die Richtung wandeln, dass es digitaler wird, um eben mit Tools und Datenanalysen solche Themen greifbar zu machen, die es vorher eben noch nicht waren, und halt einfach Dinge zu quantifizieren und sichtbar zu machen durch Zahlen, Daten und Fakten. In der Hinsicht würde ich sagen, muss sich das Nachhaltigkeitsmanagement noch verändern, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und legen da jetzt schon mit dem, was wir tun, die richtige Basis. Ja.
Ja, das klingt interessant. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache, ne? Dass man auch nicht mehr so denkt, von außen betrachtet denkt man vielleicht, ach, Nachhaltigkeit im Unternehmen, das ist so ein softeres Thema, aber es geht eben um Bilanzierung, es geht um Reporting, es geht darum, das Ganze mit Zahlen, Daten, Fakten festzumachen und zu hinterlegen. Lea, vielen Dank dir für dieses nette Gespräch. Wir haben jetzt so einen ganzen Blumenstrauß oder eine Blumenwiese aufgemacht von dem, was alles dazugehört, wenn man wie du Referentin für Nachhaltigkeitsmanagement bei einer Bank ist. Das ist total interessant. Vielen Dank dir für das nette Gespräch und gerne bis bald mal.
Danke, Nikolas, fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
Ja, das war's schon wieder. Wie immer könnt ihr unser Gespräch auf der Website nachlesen. Da habe ich auch natürlich wie immer ein paar kleine Links und Dinge zum Weiterlesen untergebracht. Und wenn ihr hier mal zu Gast sein möchtet und über euer Engagement sprechen möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wie ihr vielleicht auf LinkedIn oder auch auf meiner Website gesehen habt, nehme ich hier regelmäßig aus meinem kleinen Abstellkammerstudio auf. Das ist hier meine kleine ökologische, auditive Nische. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr quatschen wollt. Schreibt mir gerne und dann sehen und hören wir uns vielleicht bald hier. Macht's gut, bis bald. Ciao.